Hi, ich bin Elie Chevillet. Herzlich willkommen bei Queer Voices, der Podcast, der queere Stimmen lauter macht. Heute darf ich Alice Schöndorfer empfangen. Alice ist Künstlerin und alleinerziehende Mutter. In ihrer Arbeit und in ihrem Leben beschäftigt sie sich mit Fragen rund um Care-Arbeit, Zugehörigkeit und Familienleben außerhalb von Paar- und romantischer Beziehungen. Besonders interessiert sie auch, welche Perspektiven in unserer Gesellschaft oft unsichtbar bleiben. 2020 ist Alice mit 24 Jahren Mutter geworden. Ihr Weg in die Elternschaft fiel in eine Zeit großer Umbrüche. Während sie studierte, arbeitete und ihr Kind alleine großzog, begann gleichzeitig auch ein intensiver Prozess der Selbstfindung, ihr Coming Out und ihre Auseinandersetzung mit ihrer Queerness. Für Alice sind diese Erfahrungen nicht voneinander zu trennen. Queerness, Elternschaft und die dazugehörige Care-Arbeit greifen ineinander und haben sie dazu gebracht, gesellschaftliche Erwartungen stärker zu hinterfragen und ihren eigenen Weg zu gehen. Heute schafft sie in ihrer künstlerischen Arbeit Räume, in denen persönliche Erfahrungen geteilt werden können und marginalisierte Lebensrealitäten Platz finden. Hi Alice.
Hallo.
Danke, dass du meine Einladung angenommen hast. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ich freue mich auch.
Magst du dich zu Beginn vorstellen, deine Pronomen teilen und erzählen, wie du dich identifizierst?
Ja, sehr gerne. Ich bin Alice, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich identifiziere mich als queer, weil das einfach so ein bisschen mehr von Kategorien weggeht für mich und ein bisschen offener ist. Und aktuell würde ich aber auch sagen, dass lesbisch zu mir passt.
Du hast als Kind im ländlichen Bereich von Augsburg, die drittgrößte Stadt Bayerns, gewohnt. Wie war es für dich, dort aufzuwachsen?
Sehr schön. Ich glaube, es hat für mich viel Freiheit bedeutet. Also ich war viel auf Bauernhöfen und habe da mitgeholfen. Und wir waren als Kinder viel auf den Feldern unterwegs. Und ich konnte mich da sehr ausleben und ich glaube auch so, aber auch gleichzeitig sehr für mich sein. Also dieses Alleine sein, Nachdenken. Also ich habe gern so Tag geträumt.
Hattest du auch Geschwister?
Genau, ich habe einen jüngeren Bruder und ja, wir haben uns auch zusammen unser Zimmer geteilt, als wir kleiner waren, aber auch ja, viel gestritten auch teilweise.
Alice, was bedeutet es für dich, queer zu sein?
Für mich bedeutet es viel anzuecken in der Gesellschaft oder ja, schwieriger so einen Platz zu finden oder öfters an Grenzen zu stoßen und vielleicht auch nicht so vorgesehen zu sein in der eigenen Art. Und gleichzeitig ist es für mich auch eine Freiheit, weil man eben in diese Kategorien weniger reinpassen muss und sich diesen Rollenbilder dann vielleicht ein Stück weit widersetzt.
Wann hast du entdeckt, dass du queer bist?
Es fing so an vor 5, 6 Jahren oder so. Genau, ich hatte wie viele eine beste Freundin, in die ich, glaube ich, auch immer mal wieder so verliebt war. Und wir haben halt ja, auch mal rumgeknutscht und so, aber ich habe es lange nicht so eingeordnet und ja, das war irgendwie so ein Prozess und jetzt, wenn ich im Nachhinein zurückdenke, dann war ich auch eifersüchtig und genau, da war das eigentlich schon mehr für mich, aber ich glaube, ich habe es lang, war das einfach nicht auf meinem Schirm, also ich hatte wenig so Role Models, vor allem nicht lesbische und gar keinen Kontakt dazu und darum, ja, kam es in meinem Denken gar nicht so vor, würde ich sagen und ja, mit dieser Freundin wurde es dann irgendwann schon, hatte ich so Momente, der so intensiver war und dann dachte ich mir so, okay, jetzt sollte ich mir vielleicht darüber mal Gedanken machen, vielleicht ist da irgendwie mehr. Und dann hat für mich so ein Prozess eingesetzt, erstmal so ganz viel zu dekonstruieren, was ich so gelernt habe. Also manche sprechen ja auch so von so einer zweiten Pubertät und ich glaube, so hat sich das für mich auch viel angefühlt und anfangs war das auch so irgendwie komisch. Also ich habe auch Frauen dann nicht so gesehen wie Männer, also in Männer habe ich mich einfach so direkt verliebt oder die gleich so auf diese Weise betrachtet und bei Frauen war das erstmal nicht so. Und aber in dem Moment, wo ich mich dann so innerlich geöffnet hatte dafür, hat sich das total verändert. Und ich hatte aber lang auch Schwierigkeiten, so in Kontakt mit der Community zu kommen oder da reinzufinden, weil ich dann auch nicht diese queere Beziehung hatte, die ich ausgelebt habe. Und das kam dann erst so über meine Arbeit, glaube ich, wo wir auch queere Themen bespielen. Und ich erinnere mich da so an den ersten queeren Tisch, bei dem ich dabei war. Und da haben alle Organisationen so erzählt, welche Veranstaltungen jetzt anstehen und so. Und dann war ich so, wow, okay, all das gibt's hier. Ich habe das gar nicht oder nur so ganz in kleinen Teilen mitbekommen und ja.
Wie alt warst du, als diese zweite Pubertät stattgefunden hat?
Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt so im größten Teil jetzt im letzten Jahr so richtig passiert für mich, ja. Also 29.
Du hast, glaube ich, teilweise schon geantwortet, aber bist du mit queeren Role Models aufgewachsen?
Weniger, also vor allem, also es gab so ein paar schwule Männer so in meinem Leben. Also als Kind hatte meine Tante ein befreundetes schwules Paar, also das war für mich dann auch nicht komisch oder so. Genau, und so beim Studium hatte ich so zwei beste Freunde, die waren auch schwul, aber lesbisch eher weniger. Und vor dem Podcast habe ich so drüber nachgedacht und bin ein bisschen dazu gekommen, dass mein Studiengangsleiter während dem Master für mich, glaube ich, auch ein Role Model war. Also der ist auch mit einem Mann verheiratet. Und ja, ich glaube, das war eine sehr prägende Person für mich.
Und als du jünger warst?
Weniger. Ich glaube, so in Filmen so ein bisschen, da habe ich mich dem mehr angenähert. Aber ich finde, das ist einfach ein Thema, das wenig sichtbar ist, wenn man jetzt nicht danach sucht.
Alice, was würdest du gerne deinem jüngeren Ich sagen?
Ich glaube, viel so den Mut, anders zu sein. Also ich ja, würde mir wünschen, zu mir zu stehen, aber ich glaube, das habe ich auch gemacht. Aber ich würde da noch mal mehr mitgeben, einfach so, ja, sich zu trauen, anzuecken und auf das eigene Gefühl und die Intuition zu vertrauen und auch auf den eigenen Weg und dass ich okay bin, wie ich bin.
Hattest du schon als Kind das Gefühl, anders zu sein?
Ich glaube, ich hatte immer so das Gefühl, nicht so richtig reinzupassen. Also es zieht sich so ein bisschen durch mein Leben durch, immer so ein bisschen so zwischen Kategorien zu stehen. Und ich bin so ein bisschen das eine und ein bisschen von dem anderen, aber irgendwie gehöre ich nicht so richtig dazu. Und es hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich so in mich zurückgezogen habe. Also ich war früher sehr introvertiert und es gab dann so einzelne Personen, da hatte ich so das Gefühl, richtig ich sein zu können, aber in der Gesellschaft oder in der Gruppe weniger.
Hast du dieses Gefühl auch als erwachsene Person gehabt?
Ich glaube, besonders stark so auch in dieser Elternschaft und auch dann zu merken, hey, ich bin queer und ja, und alleinerziehend sein, weil ich finde, unsere Gesellschaft ist sehr geprägt von dieser Idealvorstellung von der glücklichen Heterokernfamilie und die machen dann alles zusammen. Und so im Kindergarten und in der Kita, da waren halt diese ganzen Paare um mich rum, die sich das geteilt haben und ich war da in einer Zeit, wo ich sehr viel für mich das getragen habe und hatte nicht so eine Support-Person und ja, kaum andere queere Eltern. Also ich habe ein anderes Elternpaar damals gekannt, die lesbisch waren und sonst ja überhaupt nicht. Und da kam ich mir mal ganz arg fremd vor und ich glaube, das passiert mir heute auch immer noch.
Du meintest auch, dass du dieses Gefühl an der Uni hattest, oder?
Ja, total. Also wir hatten dann auch viele meiner Kommilitoninnen, die waren jünger oder die haben jetzt gleich nach dem Bachelor weitergemacht und ich habe so ein bisschen erstmal gearbeitet nach meinem Bachelor und dann den Master angefangen, eigentlich auch nur, weil ich keinen Job gefunden habe in Teilzeit in der Designbranche und dann dachte ich, okay, dann mache ich jetzt den Master, dann kann ich BAföG beantragen und nebenzu Teilzeit als Werkstudentin arbeiten. Genau, und das war eben dann auch so eine Zeit, wo ich mich getrennt habe auch und dann Stück für Stück irgendwie sich das abgezeichnet hat, dass ich mehr Verantwortung übernehme, bis hin dann dazu komplett damit alleine zu sein mit meiner Tochter. Und da sind die Lebensrealitäten extrem auseinandergegangen. Die anderen waren halt dann feiern und dann ging es um, ja, in meinen Augen so Belanglosigkeiten und ich hatte so das Gefühl, ich muss so um die Basics so kämpfen. Für mich war einfach die Tage zu überstehen wahnsinnig anstrengend, irgendwie noch Zeit zu finden fürs Studium und die Arbeit und das alles unter einen Hut zu bringen. Und war ich dann manchmal so, meine Welt brennt irgendwie in diesem Moment und ich habe mich mit meiner Identität auseinandergesetzt und die anderen, bei denen geht es einfach so entspannt weiter und ja, die haben so wenig Verantwortung und ich hatte so das Gefühl, ich habe so einen riesen Rucksack, den ich mittragen muss.
Wir werden später noch mehr darüber reden. Wie wichtig ist dir Queerness in deinem Umfeld?
inzwischen extrem. Also ich glaube, das ist auch so ein Verstandenwerden und für mich ist es auch was Hochpolitisches, auch diese Identität offen auszuleben. Und wenn man selbst nicht queer ist, kann man es vielleicht nicht so in dem Ausmaß nachfühlen. Und ich merke auch, ja, dass sich die queeren Menschen um mich rum einfach auch mit ähnlichen Themen beschäftigen. Und ja, dass ich mich da auch gehalten oder aufgefangen fühle.
Hat das Wort Community eine Bedeutung in deinem Leben?
Ich glaube, es hat inzwischen eine sehr große Bedeutung für mich. Also zum einen steckt da für mich eine Form von Gemeinschaft drinnen und Zusammenhalt und aber gleichzeitig auch ja eine Vielfalt. Also wir sind ja auch alle auch innerhalb der Community sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, vielleicht auch so ein, man kämpft um dieselben Sachen oder man hat so eine gemeinsame Richtung zumindest. Und gleichzeitig in so einem weiteren Sinne finde ich Gemeinschaft was total Wichtiges. Und ich merke dann immer, wenn ich auf Veranstaltungen gehe von der queeren Community, dass ich mich dann so angekommen oder einfach so ein wohliges Gefühl oder so ein Wohlfühlen. Und hey, wir sind da alle gemeinsam irgendwie.
Alice, was tust du gerne?
Ganz viele Sachen, vielleicht zu viele Sachen. Genau. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Tage leider zu kurz sind für die Dinge, die mich alle interessieren würden. Aber was mir gerade sehr viel Freude macht, sind Projekte umzusetzen, gesellschaftliche Projekte, Kunst. Ich lese auch super gerne und in der Badewanne liegen ist auch sehr schön. Und ich verbringe auch oder ich finde es sehr inspirierend, Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Also wir reden sehr viel und das finde ich immer wieder so erstaunlich, was in diesem kleinen Kopf vor sich geht. Und ich umgebe mich auch sehr gerne mit Menschen, die ja so Leidenschaft finden für Kunst und mit denen man so ja tiefere Gespräche führen kann oder sich so gemeinsam Gedanken über die Welt machen kann.
Du hast gesellschaftliche Projekte erwähnt. Was meinst du genau damit?
Projekte, die was anstoßen oder die Gesellschaft verändern hin ja, zu einem Ort, wo mehr Menschen Platz finden und gesehen werden. Und da ist für mich immer so das Mittel oder ein gutes Mittel, die Kunst oder die Kreativität.
Was und wer inspiriert dich?
Ich glaube, in den letzten Jahren habe ich sehr viele Menschen getroffen, die angefangen haben, mir ihre Geschichte zu erzählen und da sehr offen waren und ich glaube, das hat mich sehr inspiriert, auch selbst Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, auch wenn wir damit anfangen, dann entstehen oft größere Dinge, weil man sich vielleicht auch nochmal verbundener fühlt und merkt, man ist gar nicht so allein in der Welt. Und ja, das. Und ich treffe in der Arbeit sehr viele Menschen, die hier in Augsburg an Projekten arbeiten, zu den unterschiedlichsten sozialen Themen oder Gleichstellungsthemen. Und ich finde es sehr inspirierend zu sehen, wie sehr sich diese Menschen reinhängen, neue Wege vielleicht finden und sich auch zusammentun. Und das habe ich vorher nicht so in der Form mitbekommen. Und das gibt mir immer einen totalen Lichtblick, wenn man auch viele sehr negative Nachrichten inzwischen hört. Und dann denke ich mir, es sind aber auch ganz viele andere Menschen, die positiv oder Werte, mit denen ich auch übereinstimme, teile und wirklich was bewegen oder einen Unterschied machen. Und ich glaube, das ist auch was wir generell tun sollten, uns zusammentun und nicht nur dieses Beunruhigende oder so groß werden lassen, sondern auch das zu sehen, was da ist.
Während du studiert, gearbeitet und dein Kind sehr jung alleine großgezogen hast, hast du dich gleichzeitig mit deiner Queerness auseinandergesetzt und dein Coming-out erlebt. Was hat dir in dieser Zeit Kraft gegeben und wie hast du das alles geschafft?
Ich glaube, Kraft hat mir, mir die Menschen um mich herum viel gegeben. Also es war auch sehr schön, weil ich bin auch, glaube ich, ganz froh, dass ich das so spät oder in dieser Lebensphase ja für mich herausgefunden habe, weil ich mir gar keine Sorgen machen musste, das anzusprechen. Also ich habe mich da sehr in meinem Umfeld sehr sicher gefühlt und ja, da gab es eigentlich kaum komische Reaktionen oder unangenehme Reaktionen und ich hatte keine Angst, irgendwen dadurch zu verlieren. Und ja, konnte mich da auch sehr austauschen. Ich fand es auch sehr schön, weil viele dann auch erzählt haben, dass sie halt selber queer sind. Mir war das gar nicht so bewusst oder ich habe das vorher nicht so wahrgenommen. Und da hatte ich einfach so ein wahnsinnig wohlwollendes Umfeld, das mich sehr gestärkt hat. Ja, und ich glaube, auch meine Eltern waren auch sehr wichtige Personen oder sind nach wie vor für mich. Also es waren sehr krisenhafte Zeiten für mich. Und wir sind auch sehr unterschiedlich, aber ich habe da erlebt, dass ich mich immer auf sie verlassen kann. Und wir sind da so zusammen irgendwie auch durchgegangen. Die haben sehr vieles aufgefangen. Die haben meine Tochter sehr oft auch spontan betreut. Und ja, ich hätte sonst mein Studium, glaube ich, nicht so durchziehen können. Und ja, aber ich glaube auch, gleichzeitig war es auch so voll die Energiequelle manchmal, weil da sehr viel Wut entstanden ist. Weil ich bin auf sehr viele Widerstände gestoßen und hatte an manchen Tagen das Gefühl, ich habe überhaupt nichts geschafft, weil die Care-Arbeit, die ich geleistet habe, habe ich gar nicht als Arbeit gesehen, sondern nur so dieses Studium und dachte mir, so, ich habe jetzt fürs Studium nichts geschafft, das ist verlorener Tag und habe da sehr viel mit mir selbst auch gerungen und gekämpft und irgendwann ist da einfach sehr viel Wut entstanden und ich glaube, das war aber auch so voll der Antrieb, auch so in diese Gleichstellungsthemen reinzugehen, weil vorher dachte ich so, ja, wir sind auch schon längst gleichberechtigt, was wollen die Feministinnen und so, also ganz, ganz weit weg von der Realität, wie ich gemerkt habe. Ja, und diese Wut konnte dann zu was Produktivem irgendwie werden und ich glaube, was mich aber am allermeisten irgendwie da durchgebracht hat, war meine Tochter. Ja, mir war es total wichtig, ihr was zu ermöglichen und für sie da zu sein und ja, einfach auch diese Liebe, die ich für sie empfinde. Also ich wusste schon ziemlich früh, dass ich ein Kind will. Also ich hatte einfach so einen sehr starken Kinderwunsch und das war auch eine bewusste Entscheidung für mich, so Jungmutter zu werden. Und damals habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich dachte halt, ich will ein Kind und habe ein Baby gedacht und gar nicht so viel weiter gedacht, was da auf mich zukommen könnte. Also ja, einfach auch so mit Kinderbetreuung und so weiter. Das war gar nicht so ein Thema und ich dachte mir, ja, das schaffe ich dann schon irgendwie. Und ja, ich bin so voll Gefühlsmensch oder entscheide danach. Genau, und war damals noch in einer Hetero-Beziehung und hatte das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass das anders sein kann und habe auch so ein bisschen, glaube ich, so diese klassischen Steps möglichst schnell abarbeiten wollen, so eine Beziehung finden, dann, ich war auch verlobt und Kind bekommen zusammen, vielleicht heiraten und irgendwie einen Job finden, der so passt und ich glaube, wenn ich mir dann sowas im Kopf gesetzt habe, dann mache ich das irgendwie auch. Und das heißt, wir sind da diesen Weg gegangen und anfangs haben wir das auch noch voll zusammen gemacht, als meine Tochter da war. Und diesem Job, den ich damals hatte, war ich nicht so happy. Und da wusste ich auch ich habe da als Textildesignerin gearbeitet und wusste so, okay, da nach der Elternzeit möchte ich da nicht wieder hin. Und dachte, ja, dann suche ich mir einfach schnell was anderes, wenn dann das Kind da ist. Weil ich wollte eigentlich auch früh wieder arbeiten und auch in dem Betrieb, in dem ich damals gearbeitet habe, da habe ich ganz früh schon gesagt, dass ich schwanger bin. Und ich wollte dann auch drüber reden, mit Wiedereinstieg und so. Und ich habe nie ein Gespräch bekommen, weil es hieß dann so, ja, jetzt bekomm erstmal dein Kind. Und dann hast du bisher eh genug beschäftigt und so. Und für mich war es eigentlich, meine Arbeit war immer sehr wichtig und identitätsstiftend für mich. Ja, und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, schon damals könnte ich vielleicht mich noch irgendwie weiterbilden oder ich wollte halt irgendwie mehr als das. Genau, und dann bin ich Mutter geworden und hatte dieses Gespräch vorher nicht und habe mich dann umgesehen und gleich beworben. Also da war meine Tochter noch relativ klein und habe einfach nichts bekommen. Also damals war es auch sehr schwierig in Teilzeit, Homeoffice war noch nicht so möglich, wie man das jetzt heute kennt, würde ich sagen. Und ja, und dann gab es halt diesen Master und hier in Augsburg, aber es anders wäre jetzt für mich auch nicht so möglich gewesen. Und ich dachte, okay, dann studiere ich jetzt nochmal, lerne vielleicht neue Perspektiven kennen, arbeite halt neben zu Teilzeit. Und dann kam das Masterstudium und ja, in der Zeit hat sich so abgezeichnet, dass die Beziehung auch zu Ende geht. Und mein damaliger Partner, der hatte dann ja psychische Probleme, also Richtung Depressionen und so. Und wir haben uns getrennt und ja, anfangs haben wir es noch so 50-50 versucht aufzuteilen und das war für mich dann erstmal so eine krasse Befreiung, weil ich halt vorher sehr viel schon getragen habe in der Beziehung, sehr viel ausgeglichen habe und auch nicht so viel Freiheiten irgendwie so hatte oder meine Nacht ohne Kind oder so. Und dann hatten wir so 50-50 aufgeteilt und ich konnte wieder feiern gehen. Ich war ein Teil einer Ateliergemeinschaft, habe da sehr viele Leute kennengelernt, viel Neues so herausgefunden und im Studium auch so ja ganz, ganz andere Dinge nochmal so kennengelernt und mich angefangen, so mehr mit Theorie auseinanderzusetzen und gesellschaftlichen Themen. Genau, und dann wieder gedatet und hatte dann, habe da auch gemerkt, so, okay, jetzt will ich auch herausfinden, so mit meiner Identität, ich möchte jetzt Frauen daten und kennenlernen und schauen, wer ich da eigentlich bin. Und dann wurde das eben mehr und mehr, dass ich merkte, so der Vater meiner Tochter ist nicht so zuverlässig oder kann das nicht so leisten. Also es wurde halt dann schwieriger und schwieriger. Und ja, und dann ging es ihm irgendwann so schlecht, dass er halt in die Klinik gegangen ist. Und zwar so von heute auf morgen. Und ich habe mir dann auch vorher schon die Frage gestellt, kann ich mein Kind da noch anvertrauen oder muss ich da vorher schon sagen, so nein? Genau, und er hat sich dann aber selbst dazu entschieden, in die Klinik zu gehen. Und genau, und ich war dann so von heute auf morgen, okay, so, ich bin jetzt allein. Und ich glaube, meine Tochter war da so 2, 2,5 oder so. Ja, und es war auch ein super anstrengendes Alter, sehr fordernd. Und ich war so, wow, okay. Also es war sehr, sehr überwältigend für mich. Und ich dachte, wie soll ich jetzt arbeiten? Ich hatte damals auch keine Betreuung so, weil es Wechsel zwischen Kita und Kindergarten war und da ganz viele Erzieherinnen ausgefallen sind. Und ja, da haben meine Eltern ganz viel abgefangen, dass ich das irgendwie hinbekommen konnte. Und ich hatte noch Stunden in den Semesterferien aufgestockt. Also es war schon ziemlich heftig. Ja, und dann kam erstmal so eine Zeit, die, ja, ich glaube, es hätte so für mich so gewesen, so alles bricht in sich zusammen. Und so all das, was ich im Kopf hatte, als ich mich dazu entschieden habe, ein Kind zu bekommen, so Familie, also ich habe gar nicht gedacht, dass ich das irgendwie alleine machen müsste oder diese Option, sich zu trennen, gab es damals gar nicht so für mich. Und ich hatte da, glaube ich, so ein sehr romantisches Bild im Kopf und dann habe ich so gemerkt, nein, die Realität ist komplett anders. Ja, und das hat sich dann so krass angefühlt wie Scheitern und zu wenig sein und auch so mein Umfeld hat da teilweise auch, also ich komme aus einer Familie, wo sehr viele Menschen so sehr klassisch leben, würde ich sagen. Und man baut sich ein Haus zusammen und dann lebt man da und hat vielleicht auch so ein bisschen diese klassische Rollenaufteilung. Und dann war ich halt da so die Alleinerziehende, die jetzt irgendwie studiert und auch finanziell allein verantwortlich war. Also ich hatte nie so ein Sicherheitsnetz oder so eine krasse finanzielle Sicherheit und wusste so, okay, ich muss das irgendwie alleine hinbekommen. Ja, und da war ich erstmal, also ich glaube, da ist so eine Welt irgendwie auch zusammengebrochen. Und gleichzeitig war auch so dieses Thema mit, okay, ich stehe jetzt auf Frauen und wie verorte ich mich in dem ganzen Ding? Und dann kamen auch so Sprüche oder Forderungen so, ja, du musst aber an das Wohl deines Kindes denken. Und man sucht sich das, also ich glaube, die wenigsten Alleinerziehenden suchen sich aus, alleinerziehend zu sein. Und dann war ich im Kindergarten die ganze Zeit unter diesen anderen Eltern, die das halt alles zusammen gemacht haben. Und für mich war es irgendwie einfach nur so ein durch die Tage kommen. Also es war einfach sehr schwer. Und ich finde Kinder in dem Alter, die sind auch so, die haben sehr starke Emotionen. Und meine Tochter war da in einer sehr starken Autonomiephase. Und manchmal war es auch total anstrengend, einfach nur einkaufen zu gehen, weil wir 10 Wutanfälle auf dem Weg zur Kasse hatten. Und um mich herum hatte ich ganz wenig Kontakt zu anderen Eltern, also in meinem Freundeskreis und im Studium halt sehr viele Menschen, die, glaube ich, sehr privilegiert waren, die teilweise nicht arbeiten mussten und die das gar nicht nachvollziehen konnten, wie sich das überhaupt anfühlt. Und ich wurde da auch mal, also ich hatte so eine Gruppenarbeit mit einem Kommilitonen und der hat zu mir dann gesagt, ja, ich gesagt habe, ich finde gar keine Zeit irgendwie für das Studium. Und er war dann so, ja, dann arbeite doch einfach ein bisschen weniger, damit du dich darauf konzentrieren kannst. Und dann habe ich mich so, aber wer zahlt das? Wer regelt so das Ganze drumrum? Aber es war ganz schön, weil es waren auch ein paar andere Mütter auch und eine, die auch alleinerziehend wurde, auch beim Studium mit 2 Kindern und wo ich mich dann auch viel mehr verstanden gefühlt habe. Ja, genau. Und ich glaube, das war so ein sehr steiniger Weg für mich, irgendwie auch das anzunehmen. Und ganz lange hatte ich so dieses Bild im Kopf, ich muss jetzt irgendwie eine Beziehung finden, um das wieder so herzustellen. Und ja, genau, und dachte dann nur, das ist irgendwie gut für mein Kind oder das brauche ich oder ich brauche jemanden, an den ich mich anlehnen kann. Und ich glaube, dass es aber für mich am Ende eine Riesenchance war, einfach mehr ich selbst sein zu können und herauszufinden, wer ich eigentlich bin oder wie ich leben will, weil ich über dieses Konstrukt, in das ich versucht habe, mich reinzupressen, einfach so zerbrochen ist und dann konnte ich so viel ja, organischer reinwachsen und gucken, wo bin ich, wer bin ich und welche Modelle möchte ich leben. Und am Ende bin ich eigentlich ganz froh, wie es gekommen ist. Aber ich finde, da muss man auch immer dazu sagen, dass es nicht selbstverständlich ist, da gut durchzukommen. Weil, also ich glaube, das war schon immer mal wieder so an der Grenze. Also ich hatte auch, während ich meine Masterarbeit dann fertig gemacht habe, geschrieben habe, ich habe keinerlei Freizeit mehr gehabt. Also ich habe eigentlich nur funktioniert, entweder für meine Tochter oder diesen Abschluss endlich zu schaffen. Und immer wenn sie geschlafen hat, habe ich halt dann gearbeitet. Und ich hatte einen sehr krassen Schlafmangel irgendwann und anders wäre es aber auch nicht gegangen. Und ich glaube, dass das absolut nachvollziehbar ist, wenn man das nicht schafft oder da nicht so krass über seine Grenzen gehen kann oder möchte. Und dass viele andere auch eben nicht die Eltern haben, die da noch so unterstützen. Also, ja.
Was hast du studiert?
Transformation Design.
Was ist das konkret?
Es ist eine relativ neue Designdisziplin, also ich würde sagen, so thematisch sehr ähnlich zu Sozialwissenschaften, also auch viel Soziologie und Philosophie und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungsthemen, also Nachhaltigkeit und also sozial und ökologisch und so weiter, aber viel weniger theoretisch, also man versucht mit gestalterischen Mitteln, also ganz unterschiedlich, wie die aussehen können, ja, Prozesse zu gestalten oder Entwicklungen zu gestalten.
Du hast einmal gesagt, dass deine Queerness und deine Elternschaft für dich sehr miteinander verwoben sind. Inwiefern haben diese beiden Erfahrungen dich als Person verändert?
Also ich glaube, ich wäre gar nicht die Person, die ich heute wäre ohne meine Tochter. Also ich glaube, sie ist für mich so der Mensch, der mich am allermeisten geprägt hat so in meinem Leben. Gleichzeitig ging es ja so einher, diese Mutterrolle, also so als soziale Kategorie eigentlich, da reinzuwachsen und gleichzeitig ja meine Identität kennenzulernen. Also das ging so Hand in Hand, ist nicht trennbar für mich. Und ich glaube, dass es in beiden Hinsichten auch so ein Anecken war oder mit diesen gesellschaftlichen Rollenerwartungen. Also dass ich bei beiden so gemerkt habe, okay, so wie das jetzt vielleicht der größte Teil der Gesellschaft macht oder wie man es in Medien oder in Kinderbüchern auch sieht, so das bin ich ja gar nicht. Und ja, ich glaube, das hat so dazu geführt, dass ich so einen ganz eigenen Weg finden musste, wofür es dann vielleicht auch nicht so die Vorbilder gibt oder nicht so viele. Also einerseits ja voll schön und andererseits ist man auch so ein bisschen lost erstmal. Und ich glaube, beides hat mir dann irgendwie vielleicht auch nochmal am Ende, oder es ist ja auch so ein fortlaufender Prozess, aber jetzt da, wo ich inzwischen bin, nochmal mehr Freiheit geschenkt irgendwie.
Im Rahmen der Ausstellung Do You Care hast du einen wundervollen Text über deine Mutterschaft geschrieben. Hättest du Lust, ihn hier für uns vorzulesen?
Sehr gerne. Auf den Treppen des Brunnens, an dem wir uns einst zum ersten Mal trafen, sitze ich. Damals eine laue Sommernacht, heute milder Abend an einem Vorfrühlingtag. Passend, um über die Vergänglichkeit nachzudenken, die Flüchtigkeit und Unwiederbringlichkeit der Momente und des eigenen Ichs. Gott, wie naiv wir waren, nichts wissend und unbeschwert im Moment, das Blatt beinahe noch unbeschrieben. Es kommt mir so vor, als wäre ich auf einer zeichnenden Reise gewesen, als hätte ich auf dem Weg ein großes Stück Leichtigkeit verloren und Härte gewonnen. Sie und ich, wir teilen unseren Weg, Seite an Seite, ganz nah. Ich beobachte, wie die alten Straßenlaternen aufleuchten. Um mich ein Leben, das ich nicht viel kannte in letzter Zeit. Zu Hause, gefangen in erdrückender Stille. Fast zu verwechseln mit Stillstand. Nie einen Moment für mich alleine, aber trotzdem oft einsam in dieser Wirklichkeit. Und nun erlange ich Stück für Stück wieder mehr Freiheit, kämpfe mich raus aus nie endender Hausarbeit und Fürsorge. Danke für all die wohlgemeinten Ratschläge, all die Ideen, wie ich es besser machen könnte, besser sein könnte, so leicht. Diese Gedanken, zumindest einige von ihnen, tobten auch so in meinem Kopf, selbst und ständig. Fast täglich scheiterte ich an meinen Erwartungen, an mich selbst, an meiner Geduld, an meiner Souveränität als Mutter, daran, irgendwann irgendwo zu sein, an der Idee, wie eine Mutter sein sollte, eine Familie. Ich scheiterte an einem romantisierten Ideal, dem ich nicht entspreche. Zerreiße mich zwischen Trösten, Haushalt, Arbeit und Studium. Das Bild, das ich von mir selbst hatte, zerbricht immer wieder aufs Neue, fügt sich anders wieder zusammen, wird unrund und angekratzt. Manchmal bin ich wütend und frustriert, weil beinahe jede Idee von Planung durch meine Lebensrealität überrollt wird. Von durchwachsenen Nächten mit Frühstück um 3 Uhr, Spaziergänge um 4 Uhr bei Wind, mit Hund und viel zu wachem Kind. Die Worte, ich will nicht schlafen, viel zu oft gehört und selbst viel zu oft gedacht, lass mich einfach nur schlafen. Wut aus Überforderung und der Einsamkeit dieser Momente heraus. Über allem die Fragen schwebend, bin ich genug und sind wir eine vollständige Familie? Ich bin ein bisschen bitterer geworden, aber hänge dem Leben an, erstaunt über die Gefühle für diesen kleinen Menschen, den Kampfgeist, der mich stets weiterträgt und über das, was ich täglich lerne. Und am Ende weiß ich, wir könnten nicht besser sein.
Danke fürs Teilen.
Gerne.
Ich liebe das Ende.
Dankeschön.
Ich würde gerne mit dir über Care reden. Care-Arbeit beschreibt all die Sorgearbeit, die Menschen füreinander leisten, für Kinder, ältere Menschen oder Menschen mit Unterstützungsbedarf. Eine Arbeit, die unsere Gesellschaft zusammenhält, aber oft unsichtbar und unbezahlt bleibt. Alice, alleinerziehend zu sein, bedeutet sehr viel unsichtbare Care-Arbeit. Wann hast du angefangen zu merken, dass diese Arbeit nicht nur persönlich, sondern auch politisch ist?
Vielleicht so als Background, nachdem ich da so an so viele Barrieren gestoßen bin und da eben viel Wut entstanden ist, habe ich mich dazu entschieden, meine Masterarbeit auch zu dem Thema zu machen. Einfach, weil ich dachte, das muss jetzt irgendwo hin, diese ganze Frustration. Und dann bin ich erstmal so gestartet, dass ich mich ganz viel eingelesen habe, also erstmal so in das breitere gesellschaftliche Thema und Gleichstellungsthemen sozusagen, und habe mich dann hinbewegt auf das Thema Alleinerziehend sein. Und das war dann zum ersten Mal, also anfangs habe ich mich auch gar nicht so bezeichnet, also es war dann irgendwie auch so ein Schritt, das erstmal so zu benennen. Und ja, genau, und dann habe ich auch angefangen, Interviews mit anderen Alleinerziehenden zu führen und habe gemerkt so, wow, okay, die fühlen sich ganz genau so und die haben so ähnliche Themen und die merken all diese Dinge auch. Und dann bei dieser theoretischen Auseinandersetzung auch aufgefallen, dass die Strukturen ja überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, auf dieses Familienmodell. Und es ist einfach auf diese Paarbeziehung quasi ausgerichtet. Und ja, selbst bei Steuern und durch das Ehegattensplitting werden ja Paarbeziehungen kommen viel besser weg als Alleinerziehende. Also ich habe da in einem Buch gelesen, also ich weiß jetzt nicht, wie genau dieser Unterschied jetzt aktuell ist, aber also die Autorin ist auch Alleinerziehende, die hat sich das mal ausrechnen lassen von ihrer Steuerberaterin, wie viel sie bekommen würde, wenn sie jetzt mit einem nicht arbeitenden Mann zusammenwohnen würde und verheiratet wäre, und dann, wie es ist, mit Kind alleinerziehend zu sein. Und sie hätte halt in dem Fall mit dem Ehepartner quasi mehr Geld am Ende zur Verfügung gehabt. Und das fand ich ganz schön krass. Und auch bei mir selbst macht das, glaube ich, so 100 Euro Unterschied, die Steuerklasse für Alleinerziehende im Vergleich zu einer Person, die nicht verheiratet mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenlebt. Was ich ganz schön krass finde, weil man ja einfach die gleichen Kosten hat und die vielleicht ganz allein tragen muss. Genau, und da hat sich dann irgendwie so eine Welt für mich geöffnet, in der ich gemerkt habe, so, okay, nicht ich bin das Problem, ich streng mich nicht. Es ist nicht so, dass ich mich nicht genügend anstrenge, sondern man wird einfach überhaupt nicht mitgedacht. Und ja, auch so, keine Ahnung, bei Putzplänen. Also wir waren in einer Elterninitiative in der Kita, und wo ich gar nicht wusste, dann als ich allein war, wie soll ich das jetzt irgendwie hinbekommen, dass ich mein kleines Kind, das mega viel Aufmerksamkeit braucht, wie soll ich das jetzt gleichzeitig betreuen und dann allein diese kompletten Kinder oder diese ganze Kita, die ganzen Räume putzen, was irgendwie auch so eine Wochenendaufgabe war, wo ich mir dachte, so die anderen, da passt halt eine Person aufs Kind auf und die andere erledigt diese Arbeit. Und für mich war das dann so ein Riesending. Allein solche Sachen oder auch das Kind während den Ferien zu betreuen, in den Schließzeiten und zu arbeiten. Die Urlaubstage, die reichen ja gar nicht aus. Also an all solchen Momenten merkt man das, glaube ich.
Ich weiß, dass dich deine Erfahrungen dazu gebracht haben, Räume zu schaffen, in denen marginalisierte Gruppen gehört werden. Welche Rolle spielt Care dabei, auch in deiner künstlerischen Arbeit?
Ich glaube, das ist inzwischen so mein Hauptthema. Genau, bei meiner Masterarbeit ist dann am Ende ein Projekt für Alleinerziehende entstanden. Und dass ich auch, also mir war sehr wichtig, das auch real umzusetzen, dass es nicht irgendwie in einer Schublade liegt. Und ich habe dann die Möglichkeit gefunden, über eine Kooperation mit Familienstützpunkten hier in Augsburg das Projekt eben zu realisieren und habe das finanziert bekommen. Und da hatten wir dann insgesamt 8 Workshops, die ich angeleitet habe für Alleinerziehende, wo wir so unsere Lebensrealität künstlerisch bearbeitet haben oder ausgedrückt haben, weil ich finde, Kunst ist so ein tolles Mittel, was so Dinge, die man sonst nicht so gut mit Worten beschreiben kann, einfach ausdrücken kann. Es ist ein schönes Mittel, auch Unsichtbares sichtbar zu machen, weil Care-Arbeit, die verpufft ja so ein bisschen. Es ist ja nicht, dass man dann danach irgendwie so ein Gegenstand oder irgendwas daraus entstanden ist, sondern es wiederholt sich und fällt immer wieder an. Und das war ein wahnsinnig schönes, inspirierendes und sehr berührendes Erlebnis, diese Workshops zu machen. Da sind sehr unterschiedliche Personen zusammengekommen. Also wir waren da eben auch in den unterschiedlichen Quartieren, in diesen Stützpunkten. Und dadurch haben wir auch Personen erreicht, die jetzt vielleicht nicht in die Innenstadt kommen würden oder für die das einfach essentiell ist, dass das Wohnort nah ist, weil sonst können die das gar nicht leisten, dahin zu kommen. Und es waren Menschen mit unterschiedlichen Herkünften und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Aber man hat ja trotzdem so dieses verbindende Element, diese Erfahrung, alleinerziehend zu sein. Und die Frauen haben dann auch gesagt, ja, sie sind so dankbar, dass es diesen Raum gibt, weil sie sonst immer so die anderen sind oder die Einzigen und da eben mal nicht. Ja, und da habe ich sehr gemerkt, dass man sich dann auch gegenseitig total halten kann. Einfach allein, wenn wir uns unsere Geschichten erzählen. Und wir hatten dann am Ende eine Ausstellung in der Innenstadt, wo wir halt all diese Arbeiten gezeigt haben, die in der Zeit entstanden sind. Und ja, ich glaube, für die Frauen war das auch total ein krasser Moment, so, weil die meisten haben noch nie eine Ausstellung gemacht. Und dann einfach so sichtbar zu sein und gewürdigt zu sein mit ihrer Perspektive. Und ja, einige sind auch gekommen und waren da. Und das fand ich total wichtig. Und ja, und ich merke jetzt so, früher habe ich sehr viel so einfach mich selbst ausgedrückt in meiner Kunst. Ich arbeite hauptsächlich mit Radierungen, Kaltnadelradierungen und mache auch Acrylmalerei und so. Und es war dann halt immer so ein über mich nachdenken und Kunst war für mich auch immer so eine Notwendigkeit, bisschen so wie Atmen. Also es war jetzt nicht so die Frage, mache ich das oder mache ich das nicht, sondern es gehört so zu mir und ich brauche das irgendwie auch, um mich selbst zu verstehen. Und genau, und über diese Erfahrung jetzt als alleinerziehende Mutter hat das so meine Perspektive oder auch über dieses Projekt so gewandelt, dass ich jetzt es eigentlich noch viel schöner finde, einfach so Projekte entstehen zu lassen, in denen Menschen zusammenkommen können, sich austauschen können und Menschen, die nicht so leicht gehört werden oder oft übersehen werden und denen zu diesen Raum zu schaffen. Und ich glaube, da kann ganz viel entstehen.
Magst du uns ein bisschen mehr über deine Arbeit als Künstlerin erzählen? Du hast gerade gesagt, welche Formen, Materialien du nutzt, aber vielleicht welche Geschichten du damit erzählen möchtest?
Also jetzt von in meinen ganz eigenen Kunstprojekten, also oder eigenen Kunstwerken, da ist es auch, dass ich da viel meine Perspektive reflektiere. Also da ist jetzt so Care auch gar nicht mehr wegzudenken für mich. Und also ich glaube, das ist schon so dieser Hauptausgangspunkt. Also ich habe die letzten Jahre viel, oder sagen wir mal so, ich war dann während meines Studiums und so weiter sehr viel einfach, als mein Kind noch kleiner war, sehr viel einfach zu Hause mit ihr. Und dann war das irgendwann so mein Kunstort sozusagen. Oder ich kenne eine Künstlerin, die ist so ein bisschen auch wie so eine Mentorin für mich, mit der treffe ich mich immer wieder zum Austauschen. Die ist schon ein bisschen oder ein gutes Stück älter als ich. Und ich habe dann so gesagt, ich komme irgendwie zu nichts und es ist irgendwie so mühsam und ich weiß gar nicht, wie soll ich jetzt Kunst machen. Und dann war sie so, hey, betrachte doch einfach dein Alltag als Kunstobjekt und dokumentiere alles. Und dann habe ich so angefangen, einfach alles zu fotografieren. Weil meine Tochter, die hat ständig überall irgendwo was aufgebaut, überall waren so viele Sachen. Und dann war sie so, ja, räum das nicht weg. Und dann habe ich das alles fotografiert und ich finde, das war auch ganz spannend, weil das dann so Szenen waren mit Playmobil-Figuren und so. Und da konnte man auch ganz viele reininterpretieren oder ich habe das dann auch als so einen Ausdruck für mich gefunden oder gesucht. Und ich habe auch angefangen, uns selbst auch zu fotografieren, weil man ja auch, wenn man viel allein ist mit seinem Kind, ja, ist meistens keine Person da, die mal dran denkt, ein Foto zu machen. Also man ist halt dann selbst nie auf den Bildern. Und ich hatte bei dieser Do You Care Ausstellung, da hatten wir vorher einen Workshop und da ging es auch um das Thema Care und Vergänglichkeit und da haben wir auch viel drüber gesprochen und da die Nathalie, die das angeleitet hat, eine Künstlerin, die ich auch sehr schätze, die hat dann eben gesagt, dass es ja auch so ein Widerstand ist, sich selbst zu fotografieren und zu dokumentieren. Und die hat auch so diese Frage gestellt, Mama, wo warst du? Und ich finde das so bezeichnend, weil man ist halt nicht drauf und nicht sichtbar und man verschwindet so hinter dem allen und es geht immer ums Kind und andere Themen. Und genau, da habe ich dann auch bewusst versucht, mich zu fotografieren, mich selbst und auch in ja, Momenten, wo ich mich jetzt nicht als schön empfunden habe oder einfach auch so diese Schwere, die manchmal dieser Alltag oder diese Anstrengung mit sich bringt. Und es gab dann auch immer so ein Bild, was für mich so aufgetaucht ist, war so ein Teddybär. Also das war zufällig, dass halt mehrmals irgendwie in meiner Nachbarschaft so ein riesen Teddybär irgendwo war. Also es war nicht dasselbe, aber bin ich so vorbeigelaufen und fand das irgendwie so absurd. Und dann gab es so einen Sperrmüllhaufen, da war so auch so ein riesen Teddybär eingewickelt in so Frischhaltefolie irgendwie. Und dann dachte ich mir so, ja, das ist genau dieses Gefühl, das man da oft hat, wenn man halt die ganze Zeit nur am Arbeiten und ist und gar nicht mehr da aus dieser Rolle rauskommt. Und dann habe ich daraus eine Radierung, also ich habe es fotografiert und davon eine Radierung gemacht. Und ja, ich glaube, das ist dann einfach viel so meine eigene Geschichte erzählen.
Alice, dich beschäftigt die Frage, wie Familie außerhalb einer klassischen Paarbeziehung gelebt werden kann? Also eher als Netzwerk von Menschen, die einander im Alltag begleiten? Wie sieht dieses Verständnis von Familie für dich konkret aus?
Ich glaube, nachdem eben so diese Beziehung ja zerbrochen war, also ich will eigentlich gar nicht von Scheitern sprechen, weil ich finde, man nimmt da immer irgendwas mit und man hat eine Zeit so zusammen, in der man lernt. Genau, und das hat so dazu geführt, dass ich so ein neues Verständnis von Familie entwickeln musste. Also erstmal war so dieses, okay, allein nicht vollständig sein, das erstmal annehmen. Und dann ja, kam eben nicht so diese neue Beziehung, wo man richtig so Familie zusammen ist. Und dann habe ich aber auch gemerkt, da fehlt mir was. Und vielleicht muss ich da einfach jetzt umdenken und mich mal so ein bisschen von dem befreien, was ich so kenne oder im Kopf hatte. Und anfangs ist mir das auch schwer gefallen, so andere mehr mit reinzunehmen, weil ja viele jetzt keine Kinder um mich rum hatten. Und dann dachte ich, ah, das ist für die ja voll anstrengend, wenn die das so mittragen müssen und so. Und dann habe ich so Stück für Stück die halt so mehr mit reingenommen und gemerkt, voll viele, die finden das voll schön, weil sie jetzt nicht so immer verantwortlich sind, aber auch diese Momente mit Kind auch schön finden. Und inzwischen lebe ich so, dass ich einfach unterschiedliche FreundInnen habe, die ich da mitnehme, keine Ahnung, zum Beispiel in den Kindergarten, zu Festen und so, damit ich mich da halt nicht so alleine fühle. Und keine Ahnung, manchmal bereiten die dann das Essen, was man da mitbringen soll, vor. Oder ich versuche dann auch ganz viel mit anderen einfach diese Momente zu teilen. Also ich glaube, das ist sowas, was mir dann immer gefehlt hat, so Alltagsmomente, schöne und vielleicht auch nicht so schöne, dass man drüber sprechen kann. Und ich habe eine Zeit auch mit einer Mitbewohnerin zusammen gewohnt und ich glaube, das ist für mich so das krasseste Familienerlebnis, was ich so hatte. Und weil da auch ein bisschen dieses, man lebt so miteinander und ist halt dann zufällig in diesen Momenten mit dabei. Und das fand ich wahnsinnig schön. Wir haben dann einfach auch so viel zusammen unternommen und mal füreinander gekocht und waren halt gegenseitig füreinander da. Und sie hat halt auch so Momente auch mit meiner Tochter einfach gehabt. Und war dann mal halt eine Person da, die mir auch mal gesagt hat, so, hey, du hast jetzt echt krass noch durchgehalten. Ich bewundere deine Geduld. Und ich dachte mir so, oh Gott, ich war voll furchtbar zu meinem Kind. Ich müsste ganz anders sein. Und ich feiere auch gern mit FreundInnen Weihnachten mit meiner Familie oder den Geburtstag meiner Tochter mit unterschiedlichen Leuten, dass die auch mit dabei sind. Und für meine Tochter ist es, glaube ich, auch gehört so dazu, dass viele Menschen um sie rum sind. Und ich glaube, dass es auch für Kinder sehr bereichernd ist. Und inzwischen ist auch ihr Vater wieder mehr so bei uns mit dabei oder übernimmt wieder mehr so. Und dann feiern wir halt alle zusammen mit den Leuten, die irgendwie da sind, zusammen Weihnachten oder die Geburtstage. Und ich glaube, es kommt ja auch mehr oder es gibt einfach mehr und mehr unterschiedliche Familienmodelle. Und ich fände es ganz schön, wenn man da einfach freier wäre und sich mehr dafür öffnet, weil ich glaube, alle Seiten davon profitieren. Und ich glaube auch so WGs profitieren davon, wenn da Kinder sind. Ich kenne auch eine andere WG, die hatten ein Haus und da hat auch ein Kind gewohnt. Und da waren unterschiedliche Generationen mit drin. Und ich glaube, dass wir uns alle weniger einsam fühlen würden, wenn wir einfach da ein bisschen neue Wege gehen.
Wir haben schon darüber geredet, Dating als alleinerziehende Person bringt ja nochmal ganz eigene Dynamiken mit sich. Magst du erzählen, was sich da deiner Erfahrung nach verändert, wenn Mensch allein für ein Kind sorgt?
Ich glaube, die Auswahl an Menschen, mit denen es funktionieren kann, ist schon mal, also vornherein schon mal sehr eingeschränkt. Also muss ja erstmal schauen, ist die Person offen für das, all das, was es mit sich bringt, irgendwie diese Verantwortung, man ist nicht so flexibel. Also ich merke einfach, ich habe so ganz kleine Zeitfenster, es sind halt wenige Abende in der Woche, wo ich mal ohne Kind was unternehmen kann. Ich will ja auch mal noch Zeit für mich haben und mal irgendwie Ruhe. Und dann muss die Person, die ich date, ja auch genau in diesen Zeitfenstern Zeit haben oder sich da vielleicht ein bisschen anpassen. Gleichzeitig spricht man auch schon viel früher über so große Themen, weil ich glaube, sonst wird man jetzt nicht gleich so bei den ersten Dates über Familienplanung oder Kinder und diesen Alltag sprechen. Und ich glaube, das kann auch schon sehr intensiv oder ungewöhnlich sein, wenn man es nicht gewohnt ist. Und dafür müssen Menschen auch offen sein. Und gleichzeitig merke ich auch, dass ich dann auch so eingespielt bin, weil anders funktioniert ja auch mein Alltag gar nicht. Also sehr durchgetaktet und da muss sich eine Person auch einfügen können oder dafür offen sein. Und das ist, glaube ich, dann manchmal gar nicht so leicht und dann muss es ja auch noch auf anderen Ebenen passen. So.
Alice, wie ist es für dich, als queere Person in Deutschland zu leben?
Ich habe mir da vor allem in letzter Zeit oft das mal Gedanken drüber gemacht, weil ich ja zum Beispiel eine Freundin jetzt kennengelernt habe, die aus der Türkei kommt, auch queer ist und dann so gesagt hat, ja, was wollt ihr denn überhaupt hier? Sowas wäre jetzt bei uns gar nicht möglich und es ist doch schon, man kann doch schon ganz viel. Und ich glaube, manchmal ist es einem gar nicht so bewusst, weil man denkt, man hat eben noch nicht die gleichen Chancen oder ist noch nicht genauso anerkannt und gleichzeitig leben wir aber ziemlich sicher. Und also ich glaube, dass ich auch in so einem sehr wohlwollenden Umfeld lebe, aber das andere vielleicht nicht so haben, aber ich glaube, dass andere Menschen dann noch über viel mehr so Basic-Sachen irgendwie kämpfen müssen. Und ich finde, das muss auch gesehen und respektiert werden. Ja.
Mhm. Und gleichzeitig denke ich mir, vielleicht ist es auch so, dass bestimmte queere Personen in Deutschland nicht das gleiche Level and Safety haben als andere zum Beispiel.
Ja, voll, das denke ich mir auch voll oft, weil ich werde jetzt, glaube ich, nicht so auf den ersten Blick queer gelesen und ich ecke da wenig an und nachdem ich jetzt auch keine Beziehungen habe, die ich offen lebe, ist das auch so ein smoother Weg irgendwie und da ist einfach weniger sichtbar und ja, es gibt da Menschen und Personen, die einfach viel mehr anecken und vielleicht auch in einem Umfeld sind, das nicht offen ist, die durch das Ausleben, offene Ausleben ihrer Identität Menschen verlieren, die sich abgrenzen, die Gewalt erleben und so. Und davon bin ich jetzt weniger betroffen, genau. Mhm. Ja.
Ja, und Menschen, die vielleicht so intersektionale Perspektiven mitbringen, vielleicht queere POCs oder Transmenschen, die vielleicht auch ganz andere Schwierigkeiten haben.
Ja, absolut.
Gibt es etwas in Deutschland, das du dir für queere Menschen wünschen würdest?
Ja, so eine generelle Sicherheit eben und vor allem auch Sicherheit und Sichtbarkeit. Ich glaube, das ist so ein großes Thema. Wenn so etwas einfach so selbstverständlich dazugehört, dann ist es halt nicht mehr das andere. Und wir sind ja nicht anders, weil alle Menschen sind irgendwie unterschiedlich. Und ich würde mir wünschen, dass es einfach so dazugehört und dass wir alle so leben können, wie wir uns das vorstellen, ohne dass da irgendjemand denkt, du wärst falsch und tut dir irgendwas an oder greift dich an und einfach, dass man sich frei entfalten kann.
Gibt es etwas anderes, das du gerne in diesem Podcast teilen möchtest?
Ich glaube, was ich mir ganz arg für die Community wünsche, ist, dass wir so zusammenhalten, weil ich merke, dass einfach da auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven vertreten sind und dass wir ganz arg unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse und Herausforderungen haben. Und ich wünsche mir, dass wir trotzdem da einen Weg finden, so zusammenzuhalten und ja, was verändern, dass wir halt mehr zu so einem idealen Bild hinkommen, wo alle irgendwie die gleichen Chancen haben.
Zum Schluss hast du vielleicht Lust auf einen Quickie mit mir? Es geht nicht um Sex, sondern um eine Fragenreihe, die du kurz und knackig beantworten darfst.
Sehr gerne.
Cool, let's go. Die Qualität, die du bei einer Person am meisten schätzt?
Ich glaube, Komplexität und aber auch demokratische Werte und Mut.
Spannend. Deine größte Qualität?
Offenheit und Kreativität.
Was macht dich glücklich?
Ganz vielfältige Begegnungen mit unterschiedlichen Menschen, die mich inspirieren.
Was hat dich letztens stolz gemacht?
Ich glaube, ganz oft meine Tochter und ja, die Gedanken, die sich so macht.
Ein Lied, das du gerade gerne hörst?
Ein Lied, das ich immer gerne höre, ist, ich glaube, es heißt Hinter den Masken oder Unter den Masken von Buntspecht. Und ich finde das so schön, weil das irgendwie so dieses Lebensgefühl, das ich habe, oft so gut beschreibt.
Eine Person, die du attraktiv findest?
Das sind Menschen aus meinem näheren Umfeld. Und ich denke, sie wissen, dass ich sie meine.
Einen Content, den du empfehlen würdest?
Ich war neulich in Hamburg, Museum der Arbeit, und da gibt es gerade eine Ausstellung zur Care-Arbeit und die fand ich ganz, ganz toll, weil die einerseits so strukturelle Themen beleuchtet und einfach so mit vielen Fakten und diese Hintergründe also einfach auch leicht zugänglich macht für Menschen, die vielleicht da noch nicht so tief drin sind in dem Thema und gleichzeitig ja auch so Kunstwerke oder eine Kunst, das so aufgreift und das auch intersektional betrachtet auf unterschiedliche Arten von Care-Arbeit, und das finde ich richtig toll.
Dein Lieblingsgericht?
Chili Cheese Nuggets mit Jalapenos.
Ein großer Wunsch von dir?
Dass die Menschen empathisch einander zuhören und sich sehen und dass Räume entstehen, in der Vielfalt gelebt werden kann.
Deine Stimmung jetzt gerade?
Sehr positiv. Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl raus.
Alice, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und dazu beiträgst, die Stimme queerer Menschen lauter zu machen.
Danke dir für das schöne Gespräch.
My pleasure. Ciao.